Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast Episode 2. Mein Name ist Stefan Simond und diese Episode ist ein bisschen speziell. Sie ist die zweite Episode und schon super speziell, weil wir nämlich nicht in der Tonkabine im Medienzentrum zusammensitzen, sondern weil ich gestern am 10. Juni 2016 bei einer Vortragsreihe war, die auch von uns selbst organisiert wurde, von Pixel-Diskurs, namentlich von Bernhard Runzheimer und Kevin Paulix, die den Titel trägt oder den Titel trug Why So Serious? Eine kritische Auseinandersetzung mit ernsten Videospielen. Da ging es also um Serious Games und ich habe mehrere Schnipsel mitgebracht aus drei Kurzvorträgen, die dort gehalten wurden. Und den Anfang macht Jan Barth, der einen Überblick gibt über die Begriffsgeschichte von Serious Games und sozusagen die Frühformen vorstellt. Und seine Argumentation leitet er ein am Beispiel von America's Army.
Das ist quasi der Prototyp der modernen Beschäftigung mit Serious Games. Also 2002 ist es erschienen, von der US Army entwickelt und herausgegeben. Das ist eine mehr oder weniger realistische Kriegssimulation, die dazu gedacht war, neue freiwillige Soldaten anzuwerben für die US-Armee durch ein Spiel. Und in dem Jahr 2002 ist es erschienen, gibt es aber bis heute die Serie, also 2015 zum Beispiel neuester Teil erschienen, in endgültigen Fassung. Und auch 2002, genau zu, passend zum Erscheinen von diesem Spiel, gab es erste Beschäftigungen mit dem Begriff Serious Games, so wie wir ihn heute kennen, durch die Serious Games Initiative. Die wurde 2002 gegründet von zwei Autoren, die kurz vorher ein White Paper veröffentlicht haben, in dem unter anderem dieses Zitat als Definition des Begriffs Serious Games steht. Da wird gesagt, Serious Games sind Games for applied purposes other than entertainment. This encompasses a wide range, but most is focused on education, training, as well as policy and management exploration. Sind also schon ein paar Begriffe drin. Education haben wir ja vorhin schon mal gehört. Training wäre dann ein Beispiel America's Army und Policy and Management Exploration. Ist ein bisschen schwammig, aber werden wir auch noch Beispiele sehen, was damit vielleicht gemeint sein könnte. Also das ist der Begriff, der 2002 geprägt wurde und seitdem sprechen wir in den Game Studies mehr oder weniger regelmäßig in irgendeiner Form über das Thema Serious Games und hat es auch Einzug in journalistischen Gebrauch und auch in normalen Sprachgebrauch erhalten, das Wort. Sodass wir ein paar Jahre später, 2005, schon bei einer etwas breiteren Definition angekommen sind, die ist von David Michael und Sandy Chen in einem Buch, das passenderweise Serious Games hieß. Wie gesagt, 2005, die definieren Serious Games als Games that do not have entertainment, enjoyment or fun as their primary purpose. Also viel weiter gefasster Begriff, die sagen quasi, alles was nicht nur oder zumindest nicht primär der Unterhaltung dient und ein Videospiel ist, können wir als Serious Game begreifen. Was natürlich dann schon ein sehr weites Feld, wie wir gleich auch sehen werden. Und die Frage wäre jetzt, 2002 ist diese Diskussion aufgekommen, America's Army wird immer so als prototypisches Beispiel genannt. Aber ist das denn auch wirklich so? Also gab es vorher keine Serious Games? Ist das ein ganz neues Phänomen? Hat die US Army da aus dem Nichts eine Idee gehabt, die vorher keiner hatte? Gab es vorher nur Unterhaltungsprodukte? Das ist eine der Fragen, die ich hier ein bisschen am Beispiel erörtern will. Und wie ist das so mit rhetorischen Fragen? Die haben natürlich immer eine Antwort. No. Natürlich gab es auch vorher Serious Games, wie wir gleich sehen werden. Wer sich ein bisschen mit Filmen beschäftigt, wird vielleicht auch aus der Ecke gleich ein Beispiel haben, nämlich Shall We Play a Game? Film Wargames, 1983 erschienen. Der ganze Film dreht sich eigentlich darum, dass ein Jugendlicher ein Videospiel, in das er sich eingehackt hat, einen Computer, auf den er sich eingehackt hat, als Spiel begreift. Der Computer bietet ein Spiel an, aber es stellt sich dann im Laufe der Geschichte heraus, oder relativ schnell heraus, ist kein Spoiler, dass es nicht nur ein Spiel ist, auf das er hier eingeladen wird, sondern dass es im Endeffekt um Steuerung von Atomwaffen geht. Also ein sehr ernster Hintergrund eigentlich. Und dementsprechend überrascht es auch nicht, dass es schon lange vor 2002 den Begriff Serious Games gab und der von der Definition überraschenderweise vielleicht auch schon gut zu dem passt, was wir heute darunter verstehen. Bereits 1970 hat Clark Ebb in einem Buch folgende Definition verfasst. Er sagt zu Serious Games, These games have an explicit and carefully thought out educational purpose and are not intended to be played primarily for amusement. This does not mean that serious games are not or should not be entertaining. Das kann man sich natürlich fragen. 1970? Redet der überhaupt von Videospielen? Der benutzt den Begriff ja nicht. Redet er von sonstigen Spielen? Und dazu kann ich sagen, er redet tatsächlich von Videospielen. Er hat nämlich selbst genau zu dem Zeitpunkt ein Serious Game designed. Und da das relativ früh ist, auch für Leute, die sich mit Videospielgeschichte auskennen, noch ein Jahr ist, in dem er vielleicht nicht mit solchen Spielen rechnet oder überhaupt schon mit vielen Spielen, will ich Ihnen zunächst jetzt mal ein paar weitere frühe Beispiele zeigen, so eine Jahresskala. Ich zeige gleich auch noch zu zwei, drei davon einen Screenshot. Es gibt leider nicht überall Bildmaterial. Zunächst habe ich ein Beispiel von 1812. Das ist natürlich kein Videospiel, aber es soll hier mal als Frühform von einem Serious Game aufgeführt sein. Das ist das sogenannte Kriegsspiel, in Preußen entwickelt, von einem Baron und seinem Sohn. Und das ist genau das, was vorhin auch schon mal erwähnt wurde, nämlich eine taktische Simulation zur Vorbereitung und Ausbildung von Generälen und so weiter auf Schlachten, um möglichst gute Entscheidungen treffen zu können. Da werden wir gleich ein Foto zu sehen, dass man sich ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Als nächstes Beispiel wäre dann aber tatsächlich schon ein echtes Videospiel zu nennen, 1955, was erstaunlich ist, weil es von der Jahreszahl vor den meisten Jahreszahlen liegt, die als Beginn der Videospiele genannt werden. Also wenn man so ein erstes Videospiel irgendwo aufführt und so, gibt es so typische Beispiele, die Tennis for Two oder was, die oft alle mehr oder weniger falsch sind. Das hier ist nicht das erste Videospiel, aber es ist tatsächlich vielleicht das erste Serious Game. Nannte sich Hutspiel, wie sollte es anders sein, von der US Army entwickelt und auch das eine taktische Kriegssimulation zur Vorbereitung in der Ausbildung. Von daher als nächstes Beispiel, was dann keine Armeeentwicklung war, das Lunar Landing Game, privat von einer Einzelperson entwickelt für einen PDP-8 Großrechner, sage ich mal, der war schon nicht mehr so groß wie ein Kleiderschrank in etwa. Was infolge der Mondlandungen entwickelt wurde und irgendwie realistisch simulieren sollte, wie so eine Mondlandung mathematisch vonstatten geht, mathematisch, physikalisch, und man, da das realistisch umgesetzt war, durchaus auch Erfahrungswerte sammeln konnte, indem man das gespielt hat und so zumindest ein paar mathematische und physikalische Grundlagen sich erarbeiten konnte für so eine Mondlandung. Das heißt natürlich nicht, dass man wirklich eine hätte durchführen können, nur wenn man das Spiel spielt. Und als vielleicht bekanntestes Beispiel auf der Skala von 1971, die Oregon Trail, zeige ich jetzt direkt einen Screenshot zu, hier in der Mitte. Das ist nicht die Version von 71, von der gibt es keine Screenshots, die ist nicht erhalten. Das ist ein Spiel, was die Erkundung des Westens der USA an Schüler vermitteln soll oder an sonstige Personen, aber vor allem in Schulen wurde es dann sehr stark eingesetzt, wird es teilweise auch heute noch. Man übernimmt halt die Leitung von so einem Track in den Westen und hat mit den ganzen Gefahren zu kämpfen, die da lauern, von Krankheiten bis Indianer und was weiß ich. Was man halt klischeehaft und nicht klischeehaft sich alles darunter vorstellen kann. Und ist dementsprechend definitiv educational und daher im Bereich des Serious Games anzusiedeln. Hier rechts oben ist dann übrigens das Lunar Landing Game zu sehen, rein textbasiert, das habe ich eben nicht gesagt, keine Grafik, spätere Versionen dann schon. Und hier links oben das preußische Kriegsspiel, natürlich kein Foto von 1812, wenig überraschend, aber man sieht schon, dass es eine taktische Kriegssimulation war.
Nach diesem historischen Überflug hat Jan Barth noch vier Kategorien von Serious Games vorgestellt, die man heutzutage auch noch so oder so ähnlich findet, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich. Und er hat kategorisiert in Lernspiele, die also ökonomische Zusammenhänge vermitteln mögen, wie irgendwelche Unternehmensplanspiele zum Beispiel, oder die gewisse Fertigkeiten vermitteln sollen, etwa die Kenntnisse über den Aufbau des menschlichen Körpers oder das Spielen eines Musikinstrumentes. Seine zweite Kategorie waren politische Spiele, zu denen er Spiele gezählt hat, die globale politische Zusammenhänge in irgendeiner Form vermitteln, zu denen man sicherlich auch Spiele zählen könnte, die wir unter anderem in unseren Flash-Tipps auf pixeldiskurs.de schon mal hatten, die sich also beschäftigen mit dem Umgang mit Homosexualität oder mit der Produktion von Smartphones beispielsweise. Dazu könnt ihr auch Links finden in diesem Artikel hier, wenn ihr auf pixeldiskurs.de geht und auf den Podcast klickt. Oder wenn ihr durch unsere Flash-Tipps schaut, da sind die meisten Spiele in irgendeiner Form Serious Games eigentlich. Seine dritte Kategorie waren Sportspiele, die natürlich zur Leibesertüchtigung, wie er sagte, da sind, die schon lange vor Zeiten der Wii U auf dem Markt verfügbar waren, mit Tanzmatten, die dann eben zur körperlichen Betüchtigung animiert haben. Und seine vierte Kategorie, eine Kategorie, die mich ein bisschen überrascht hat, also nicht, weil sie jetzt generell nicht dort reinpassen würde, sondern weil ich daran noch nicht gedacht hatte vorher, sind natürlich Werbespiele. Werbespiele, die es zuhauf gibt, die etwa die Firma Nesquik produziert, aber auch viele andere. Werbespiele findet man eigentlich überall und immer. Und Jan Barth kategorisiert sie eben auch als Serious Games, weil sie nicht vorrangig dem Zweck der Unterhaltung dienen, sondern ja, der Vermittlung der Marke sozusagen. Im Anschluss an diese relativ ja, überblickshaften Überlegungen kam dann Alexander Hens mit einem Vortrag, in dem er eine Analyse des Spiels This War of Mine präsentiert und die Antikriegsthematik dessen herausstellt auf narrativer Ebene sowie auch auf ludologischer Ebene, also auf der Ebene der Spielmechanik.
Hierzu erstmal ganz grob, wie das Spiel aussieht. Ich habe schon gesagt, es ist grundsätzlich ein Survival-Game, also es geht ums Überleben mit großen Strategiespielanteilen. Im Zentrum stehen dabei bis zu vier Figuren, die verschiedene Handlungen ausführen können, die eben das Überleben sichern sollen, darunter das Sammeln und Kochen von Nahrung, das Sammeln und Herstellen von Werkzeugen und Möbeln eben für einen Unterschlupf, den die haben. Und die Verteidigung und den Schutz vor angreifenden Figuren. Als explizites Spielziel wird in diesem Spiel tatsächlich auch nur das Überleben genannt. Wie genau das aussieht, entscheiden Spielerinnen und Spieler letztendlich selbst. Das Spiel gibt nur zum Beispiel in der offiziellen Spielbeschreibung den Hinweis: During war, there are no good or bad decisions, there is only survival. The sooner you realize that, the better. Dass man das natürlich auch ein bisschen als Herausforderung vielleicht an, an die Spielerinnen und Spieler verstehen kann, darauf kommen wir später noch mal ein bisschen zu sprechen. Genau. Dabei ist das Spiel eben in zwei grundsätzliche Ebenen eingeteilt, nämlich einmal Tag und Nacht. Tagsüber hat man eben einen, ich weiß nicht, wie gut das gerade von weiter hinten zu erkennen ist, aber eben einen Querschnitt dieser Unterkunft, in der sich die Figuren befinden, in der man eben die ganzen Handlungen vollziehen kann, die ich eben genannt habe. Und zudem können eben zum Beispiel auch NPCs, also nicht Spielerfiguren, an der Haustür erscheinen, die etwas wollen und die um Hilfe bitten oder die vielleicht auch mit da drin wohnen wollen sozusagen, beziehungsweise wechselt dann, nachdem die Tageszeit abgelaufen ist, die oben links abläuft, die Ansicht zur Nacht und dann hat man eine Karte, an der man auswählen kann, ob eine der Figuren sozusagen plündern gehen soll an einem anderen Ort, dann wechselt es wieder zu so einer Querschnittsansicht, in der man selbst steuert, oder ob die Figuren schlafen oder Wache halten sollen im eigenen Unterschlupf. So viel grundsätzlich zum Spiel. Jetzt wollte ich das alles ein bisschen aufbauen, wie wir im Studium eben auch viel arbeiten, nicht gerade über Analysen. Also ich werde jetzt hier eine Analyse machen und dazu ist es immer praktisch, Leitfragen zu haben. Die Leitfragen für diesen Vortrag werden sein, einerseits auf welche Weise wird Krieg in This War of Mine dargestellt und auf der anderen Seite mit einem verstärkten Fokus, wie tragen Spielstrukturen zur Vermittlung einer Antikriegsthematik bei. Denn wie ich ja schon angedeutet habe, hat dieses Spiel ja offensichtlich eine Antikriegsthematik, die wir dann noch jetzt analysieren werden. Die Methode dafür wird sein, verschiedene Ebenen des Spiels anzuschauen und diese am Ende alle in Beziehung zu setzen. Dabei möchte ich einen kleinen Hinweis nur geben. Hierbei gibt es nicht darum, zu diskutieren, inwiefern die Elemente in This War of Mine realistisch sind beispielsweise, sondern einfach nur, wie sie zur Antikriegsthematik beitragen. Ganz frei nach dem Motto, jedes Spiel vermittelt grundsätzlich Wissen über etwas und ob dieses Wissen sozusagen richtig oder falsch ist, ist für uns jetzt erstmal nicht von Belang bei dieser Analyse. Dann steigen wir auch direkt ein in verschiedene Ebenen. Einerseits haben wir eben bei der Ästhetik, also wie das Spiel grundsätzlich aussieht, verschiedene Elemente, nenne ich einmal, dass man vor allem sehr starke Kontraste und düstere Farben hat, sehr schematische Figuren und diese, ich habe sie mal Bleistiftschraffierungen genannt, weil ich nicht, also dieser Effekt, der da auch in der GIF-Datei halt eben zu sehen ist, im Hintergrund, der ein bisschen wie Nebel aussieht, was auch eher mystifizierend wirkt. Und auf der anderen Seite eben auch eine persönliche und emotionale Ästhetik, dadurch, dass unten rechts im Bild immer solche Karteikärtchen eingeblendet werden, auf denen immer die jeweils angewählte Figur mit einem kleinen Bild zu sehen ist, also mit einer Fotografie eben eines echten Gesichtes, ist meist auch sehr traurig dreinblickt. Und daraus lässt sich eben schon mal sagen, dass die Ästhetik einerseits eben natürlich eine strategische Perspektive ist, die vor allem dem Gameplay dient, damit man eben die Übersicht hat. Auf der anderen Seite eben aber auch die emotionale Bindung an verschiedene Figuren fördern soll, vor allem eben durch diese Kärtchen. Dann auf der nächsten Ebene haben wir die Erzählung. Die teilt sich ganz grob in vier verschiedene Ebenen. Das ist einmal, dass es eben eine prozedurale Geschichte gibt. Das heißt, man beginnt ein Szenario und je nachdem, was man entscheidet, wo man sich entscheidet hinzugehen, wie man in bestimmten Situationen handelt, entsteht dadurch eine Geschichte, die auch ganz am Ende, wenn man fertig ist, einmal in bestimmten Hauptstationen nochmal nacherzählt wird kurz. Dann gibt es die Figurenbiografien, die man unten rechts in dem Bild sehen kann, die man jederzeit anwählen kann und die sich auch, je länger eine Figur überlegt, umso mehr erweitern und eben die Vorgeschichte dieser Figur erzählen. Dann gibt es verschiedene Ereignisse und Objekte, die dazu beitragen. Bei Ereignissen ist es zum Beispiel vor allem übers Radio, was man oben rechts sehen kann, dass man bestimmte eben Nachrichten mitbekommt über Ressourcenknappheiten in der belagerten Stadt oder darüber, dass sich der Gewaltgrad verändert hat oder dergleichen. Und Objekte wären zum Beispiel bestimmte Notizen, die man in zerstörten Häusern finden kann, die dann auch wieder so kleine Mikrogeschichten erzählen über Personen oder über irgendwelche Orte. Und letztendlich natürlich die NPCs, die ich ja schon erwähnt hatte, die auch alle ihre eigene kleine Vorgeschichte mitbringen oder zumindest ihre Bedürfnisse ausdrücken oder um Hilfe bitten oder dergleichen. Auf der Ebene der Erzählung haben wir also einerseits das ideologische Wissen vermittelt wird, nämlich über das Ernst und Leiden von Unbeteiligten im Krieg. Das wird auch direkt zu Beginn des Spiels über dieses Zitat natürlich so ein Ton gesetzt, sage ich mal, in Modern War, you will die like a dog for no good reason, was natürlich schon so diese Stimmung einläutet. Auf der anderen Seite haben wir auch inhaltliches Wissen, das vermittelt wird, nämlich einerseits über Zivilisten und deren Zustände in den Kriegsgebieten, deren Situation, beziehungsweise auch die infrastrukturellen Bedingungen, die damit zusammenhängen.
Nach diesen einsteigenden Betrachtungen geht Alexander Hens dann etwas genauer auf die Gameplay-Mechanik des Spiels ein und analysiert die Frage, inwiefern moralische Dilemmata, Entscheidungsprobleme und auch eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema von Zivilisten im Krieg allein durch die Spielmechanik in This War of Mine zustande kommt.
Das ist einmal das Prinzip, was Jesse Sell eigentlich sehr schön in ihrem Text beschreibt online. This War of Mine works because it is subtle, incredibly subtle. It never gives you a prompt which explains if you do X, Y will happen. Dieses Spiel ist eben so aufgebaut, dass es weder ein Tutorial hat, noch eine klare Anleitung, die am Anfang des Spiels steht, sondern das Spiel grundsätzlich erlernt werden muss über Learning by Doing. Das heißt, man gibt bestimmte Aktionen herein, schaut, was daraus passiert und merkt sich dann, was passiert ist, weil man es vorher nicht erklärt bekommt. Das heißt, es gibt auch ein bisschen Unklarheiten zwischendurch, was bestimmte Werte überhaupt tun. Und eben dadurch wird prozedurales Wissen über die Spielmechaniken erworben, zunächst erstmal. Darauf kommen wir dann später zurück, weil das natürlich auch gerade für die ersten Durchläufe eine besondere Schwierigkeit bedeutet, wenn man sich erst vorantasten muss. Dann als nächstes steht im Kern des gesamten Spiels letztendlich das Ressourcenmanagement. Das heißt, bestimmte Aspekte wie Nahrung, Medizin, Waffen und Rohstoffe müssen alle gesammelt oder hergestellt werden und dienen letztendlich dem Wohlbefinden der Figuren. Das passiert dann auf unterschiedlichen Ebenen. Entweder, wie wir es eben hatten, mit dem Hungrig, das direkt auf den körperlichen und mentalen Zustand der Figuren sich auswirkt. Dann natürlich auch, dass man sich nachts vor angreifenden Parteien schützen muss, die auch nur in der Nacht tatsächlich kommen, oder eben die Zuflucht ausbauen muss mit entweder sinnvollen oder notwendigen Geräten und Gegenständen, die sozusagen beim Überleben helfen. Dies steht alles gegenüber der eigenen Moralvorstellung. Das ist natürlich die Frage, was haben jetzt die Moralvorstellungen zu tun, damit zu tun? Das war auch mein so, dass sich durch die Spielelemente und die Spielstrukturen eigentlich erst die moralischen Dilemmata ergeben. Das heißt, durch das Regelwerk, das gegen einen gewissermaßen natürlich arbeitet, entstehen Situationen, in denen man sich fragen muss, bestehle ich jetzt eine Person, um mehr Ressourcen zu bekommen? Helfe ich jetzt jemanden oder raube ich sie aus? Und wie kann ich mich vor dem Bestohlenwerden zum Beispiel auch sehr stark schützen? Das sind so unter anderem die Hauptfragen in diesem Spiel. Und dadurch ergibt sich eben ein Hauptspannungsfeld zwischen den Aspekten der Ressourcenknappheit und dem Überlebensziel und auf der anderen Seite eben der moralisch vertretbaren Handlung. Oder, wie man es auch sagen könnte, ein Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen der eigenen Figuren, die man ja versuchen möchte, in diesem Spiel zu befriedigen, und letztendlich den Bedürfnissen von Nichtspielerfiguren, die man in diesem Spiel ja durchaus viele trifft. Dazu gibt es einen Haufen Beispiele, die ich jetzt nicht einzeln nennen werde, aber einfach zur Übersicht fand ich das eigentlich ganz nett. Die drei Bilder links, also das oben in der Mitte gehört dazu, repräsentiert sozusagen die Seite der eigenen Figuren und der eigenen Parteien, die man versucht, halt eben am Leben zu halten vor allen Dingen. Während auf der rechten Seite die vier Bilder meistens irgendwelche Bewegungen in verschiedenen Orten sind, wo diverse NPCs über so kleine Sprechblasen auch mal Hilfe anbieten, aber meistens doch eher Hilfe erfragen oder teilweise auch eben eine direkte Gefahr darstellen. Daraus ergibt sich letztendlich ein Effekt, den eigentlich auch wieder Jesse Sell sehr schön beschrieben hat, nämlich eben durch die Spielstruktur und die Schwierigkeit. Ich lese einmal vor. On my third playthrough, I knew that this war of mine had won. Only my group mattered. Scavenging was efficient and unapologetic. If someone needed help, they could look elsewhere. My group lived a long time. They were a well-oiled machine, but they had lost their humanity. Was Jesse Sell also aussagt, ist letztendlich, dass sie beim dritten Spieldurchlauf sozusagen durch eine Reflexion erkannt haben möchte, dass das War of Mine gewonnen hat, ihr gegenüber scheinbar. Sie sagt, sie spielt sehr effizient, aber demgegenüber natürlich auch sehr rücksichtslos. Das ist in dem Zusammenhang halt eine interessante Aussage, weil das nahelegt, dass es während dem Spielen einen gewissen Erkenntnisprozess gibt, der auch nahegelegt wird durch das Spielen und dass man das Handeln eben ab einem bestimmten Punkt reflektiert. Und dass sie sagt, dass das, worauf man gewonnen hätte, bezieht sich natürlich auch dann wieder auf das Zitat, was vor einem Einstiegs hier war. Ich lese es nochmal kurz vor. During war there are no good or bad decisions, there is only survival. The sooner you realize that, the better. Das war aus der offiziellen Spielbeschreibung. Das heißt, das ist ja auch eine gewisse Herausforderung, das trotzdem hinzukriegen, sowohl effizient zu spielen, als auch allen eigentlich nur Gutes zu wollen. Und das hat Jesse Sell eben nicht geschafft und im dritten Spieldurchlauf letztendlich das dann reflektiert. Das sagt aber eben auch, dass Spiele scheinbar, wie jetzt auch This War of Mine, eine sehr medienspezifische Vermittlungsweise haben, nämlich eben über Prozesse, wurde ja vorhin auch schon mal im Ansatz erwähnt, nämlich einfach durch den Prozess, dass man mit bestimmten Hindernissen im Spiel konfrontiert wird und dadurch, dass man versucht, diese Hindernisse zu überwinden, sozusagen Probleme erfährt, in Anführungszeichen mal gesetzt, anstatt eben sie einfach erzählt zu bekommen oder gezeigt zu bekommen. So erstmal nur grundsätzlich. Das Gameplay können wir, also für die Gameplay-Ebene können wir also festhalten, es wird einerseits inhaltliches Wissen vermittelt, nämlich erneut über Ressourcenknappheit und deren Folgen, beziehungsweise auch über menschliches Handeln in Krisenzeiten, nur diesmal darüber, dass man selbst auch Handlungen ausgeführt hat und durch den Reflexionsprozess eben dieses Wissen erlangt und auf der anderen Seite eben auch Metawissen erlangt wird durch die Reflexion von Moralvorstellungen, falls man diese natürlich vornimmt. Das ist nicht grundsätzlich eingeschrieben, dass man das muss, aber es wird natürlich durch das Spiel auch irgendwo nahegelegt, durch den Prozess. Genau, und die Abbildung, damit haben die Macher von This War of Mine auf Facebook, das ist ein Ausschnitt davon, explizit geworben mit less than 11% of players managed to see the end of war, womit sie natürlich auch nochmal eigentlich die Ernsthaftigkeit ihres Themas illustrieren wollen, also dass es eigentlich von ihnen auch gewissermaßen gewünscht ist, dass Spielerinnen und Spieler es nicht wirklich durch das Spiel schaffen, weil sonst wäre ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, so nach dem Prinzip, sondern dass eigentlich eine stärkere Message ankommt, wenn man scheitert. Genau. Und letztendlich habe ich das eben nochmal zusammengefasst. Diese Grafik ist nicht als allzu starr zu verstehen, sondern nur jetzt als grundsätzliche Zusammenführung der verschiedenen Ebenen, die wir angeschaut haben. Das ist nämlich einerseits eben das, die Ästhetik und die Erzählung und auch die damit verbundene emotionale Bindung, die wir angeschaut haben, eben dazu führt, dass eine moralische Reflexion der Handlung nahegelegt wird. Auf der anderen Seite eben das Spielziel über das Erlernen der Spielmechaniken und die steigende Schwierigkeit dafür sorgt, dass man immer und immer effizienter eigentlich handeln muss, um erfolgreicher zu sein und das Spiel womöglich zu gewinnen. Und sich eben diese Moral und Effizienz in einem Konflikt befinden, der letztendlich dieses ideologische Lernziel der Antikriegsideologie erst generiert. Genau, und dadurch wird eben auch ein durchaus differenzierteres Bild von Grauzonen im Spiel erzeugt, im Krieg, was sage ich denn, von Grauzonen im Krieg erzeugt und auch eben eine Reflexion angeregt. Frei nach dem Merksatz, wer effizient spielt, spielt meist auch moralisch verwerflich, wer allen nur das Beste will, wird einfach scheitern. Genau. War zu der Grafik hier irgendeine grobe Frage von jemandem? Ich wollte es nur einbauen, weil das wäre so der Punkt. Gut, dann nur noch mal kurz abgeschlossen, nämlich auf das Thema dieser Vortragsreihe zurückgebunden, nämlich Ernst und Spiel, wie passt das eigentlich zusammen? Aus der Analyse hat sich ja ergeben, erstmal ganz simpel, natürlich können Spieler auch in einem Modus sein, in dem sie den Krieg reflektieren. Warum sollte man das auch alles so sehr anzweifeln? Schließlich können es Filme ja genauso, indem sie zum Beispiel es einen Actionfilm gibt, in dem Krieg jetzt überhaupt nicht großartig reflektiert wird, sondern einfach innerhalb der Parameter alles gezeigt wird und rumgeballert wird viel. Oder ein Kriegsdrama, das den Krieg natürlich implizit oder explizit kritisieren wird innerhalb der Handlung. Auf der anderen Seite aber eben auch die... nennen es mal kleine Erkenntnis, also es haben ja andere schon vorher darüber geschrieben, aber das, die Analyse hat es trotzdem nochmal ergeben, dass das Gameplay eben auch eine medienspezifische Vermittlungsweise ist, die sich unterscheidet von anderen Vermittlungsweisen, zum Beispiel in Film oder Fernsehen, in Büchern, nämlich eben über den Prozess und über prozedurales Wissen, das erzeugt wird während dem Spielen. Und damit die abschließende Frage nochmal, geht durch den Ernst, weil das War of Mine ist ja nun schon ziemlich ernst, nun aber der Spaß eigentlich innerhalb des Spiels verloren. Und dazu würde ich sehr gerne Ian Bogost hier in einer Fotografie offensichtlich von ihm zu Rate ziehen. Der hat nämlich mal gesagt, dass man Spaß und Ernst. Was? Oh, ja, genau, geht durch Ernst Spaß verloren. Ja, war richtig. Entschuldigung. Dass Spaß und Ernst eigentlich nicht wirklich als Gegensätze zu verstehen sein müssen, sondern eigentlich eher Spaß und Langeweile, so argumentiert er zumindest. Er sagt auch, dass Spaß halt zum Beispiel keine kurzfristige Befriedigung ist, sondern eine hingebungsvolle Beschäftigung mit einer bestimmten Aktivität und sagt damit auch, dass eine Aktivität erst ernst genommen werden muss, um überhaupt Spaß zu machen. Außer man nimmt sie mit Absicht nicht ernst, aber nimmt man ja ernst, dass man sie nicht ernst nimmt. Also ist ein bisschen, ja... Und frei nach der Argumentation könnte man eigentlich auch sagen, dass ein ernstes Thema natürlich kein Ausschluss von Spaß im Spiel ist. Es ist einfach nur ein anderer Modus, in dem das Spiel etwas vermittelt. Und das Zitat von Ian Bogost unten, "Video games are uniquely, consciously and principally crafted as expressions", illustriert dabei halt noch einmal, dass die Aussage, die ich sozusagen abschließend zu diesem Vortrag auch gerne vertreten würde, nämlich digitale Spiele vermitteln immer etwas, nur was sie vermittelt, hängt eben von der jeweiligen Umsetzung ab und dem, wie sie es darstellen.
Das war die Analyse von Alexander Hens zu This War of Mine. Als nächstes spricht Kevin Paulix, den ihr auch als steten Autor auf unserem Blog pixeldiskurs.de findet. Und er hat sich mit der Frage befasst, wie ernst der Tod im Videospiel dargestellt wird oder dargestellt werden kann. Er hat dafür am Anfang erst eine kurze Zusammenstellung, einen Zusammenschnitt von Videospieltoden unter dem Titel Let's Die gezeigt, den ihr auch auf unserem YouTube-Kanal findet. Wir hatten das auch schon mal auf unserem Blog gepostet vor einiger Zeit. Ist schon ein bisschen älter. Und daraufhin die Frage gestellt, welche Funktionen des Todes es denn möglicherweise geben kann. Und eine Meldung aus dem Plenum kam dazu, bezüglich dem Tod als Lernmechanik im Grunde, weil man ja immer beim Sterben zurückgesetzt wird auf eine gewisse Position, es nochmal neu versuchen muss und dadurch der Tod im Videospiel einen Lerneffekt hat.
Ich würde auch sagen, also Lernziel auf jeden Fall. Andererseits hat der Tod auch immer eine symbolische Ebene öfters, also sieht man auch ganz
schön eigentlich hieran,
halt dieses Rest in Peace, ne, ist ja halt, ne, stammt aus unserer Kultur, also das ist ja jetzt nicht ausgedacht. Deswegen, also es ist immer so eine Doppelseite, aber halt wirklich das Zentrale ist, dass es einfach nicht diese Unfortsetzbarkeit gibt, sondern quasi immer wieder ein Zirkel ist und man immer wieder von Neuem beginnt. Deswegen könnte man sagen, dass der Tod eigentlich überhaupt nicht ernst ist. Also Richard Bartle, ein Game Designer, der zum Beispiel Mutt erfunden hat, also eines dieser ersten Rollenspiele, schreibt: Merely labeling something as death doesn't make it serious matter. In many cases, the penalties for losing a fight are so lax that even the word hurt would overstate them. Also er sagt halt, dass überhaupt nicht ist ernst, also es kann nicht mal als, es tut nicht mal weh zu sterben sozusagen in den meisten Fällen, weil man sofort wieder aufgesetzt wird, man startet sofort wieder neu und kann wieder in den Kampf eintreten. Andreas Lange vom Computerspielmuseum schreibt zum Beispiel auch, es ist leicht nachvollziehbar, dass mit der Möglichkeit des Abspeicherns der Verlust der eigenen Spielfigur wesentlich leichter hingenommen werden kann als ohne. Also gerade diese Möglichkeit, was dann auch der Heimcomputer gebracht hat, dass man speichern kann, hat halt den Tod irgendwie auch den Ernst genommen, im Gegensatz zum Beispiel, was er schreibt zu den Videospielautomaten, wo man noch Geld investiert hat und es natürlich dann schon eher tragischer war, wenn man gestorben ist, weil man damit nicht nur die Spielfigur, sondern auch das Geld verloren hat. Im Moment gibt es allerdings eine Renaissance des sogenannten Permadeath. Dieser Begriff geht auch auf Richard Bartle zurück. Den kann man sich so vorstellen, wie er schreibt: It's not a pleasant experience, it's like losing 3 months work, while trying to back up your computer's hard drive. Frustrating, but not the end of the world. Players who are near total immersion, but aren't quite there, will suffer the most, because not only do they lose the work, but they also feel they have lost a dear friend. Daraus geht halt nochmal, dass eben diese Charakterbindung auch existiert. Also man ist mit seiner Spielfigur nicht immer nur so rational verbunden, sondern hat halt auch irgendwie noch eine andere Beziehung zu ihr, eine parasoziale Beziehung vielleicht sogar. Und erleidet natürlich dann auch Schmerzen, wenn sie ablebt. Als Bedingung für solchen Permadeath, also in Unfortsetzbarkeit des Todes und der permanenten Tod, kann man sagen, dass halt die Spielfigur, der Tod der Spielfigur einmal, also die Spielfigur muss signifikant sein einmal, dann muss sie einzigartig sein, das ist die zweite Bedingung, und es muss halt die Gefahr bestehen, dass sie für immer verloren geht.
Kevin Paulix illustriert hier seine Punkte nochmal an einem Beispiel, nämlich an Don't Starve, einem Survival-Adventure-Spiel, was eben auch mit der Permadeath-Funktion, will ich es mal bezeichnen, oder mit Permadeath versehen ist, indem eben die möglicherweise einem liebgewonnene, einem ans Herz gewachsene und ja, sympathisch erscheinende Spielfigur zugrunde geht und mit ihr eben auch sämtliche gesammelte Gegenstände im Inventar verschwinden und das Spiel von vorne anfängt. Das ist eines seiner Beispiele. Das macht hier natürlich wenig Sinn, das jetzt so im Mitschnitt wiederzugeben, weil das anhand von einem Video gezeigt wird und man das hier in Audioform eben schlecht so vermitteln kann. Aber ich denke, der Punkt müsste klar geworden sein. Und er geht dann zu einem weiteren Beispiel über. Das ist ein Beispiel, was sozusagen das Sterben und auch den Aspekt des Permadeaths in reflexiver Form aufnimmt. Der Titel heißt Life Goes On, Done to Death. Falls ihr euch dafür interessiert, dann findet ihr auch die Rezension von Kevin Paulix auf pixeldiskurs.de. Und er spricht eben darüber, inwiefern Life Goes On den Tod im Videospiel reflexiv behandelt.
Ja, also man opfert quasi alles in diesem Spiel. Rationaler wird's nicht. Genau, also die Rahmengeschichte ist so, dass es einen König gibt und der schickt halt seine Soldaten durch ein Portal und die werden dann immer wieder gespawnt und man spielt die quasi, weil er halt den Kral des Lebens haben möchte. Ja, und es läuft dann halt so ab, dass man die Stacheln beispielsweise springt, dann hat man die Möglichkeit X zu drücken zum Beispiel und dann kriegt man eine neue Figur und kann auf sie drauf springen und dann das Level, diese Stacheln überqueren. Warum ich das jetzt hier überhaupt drin habe, und also ich würde das auch als Permadeath bezeichnen, weil
man spielt immer wie eine andere Figur. Also es wird hier sehr deutlich über diese Namen. Also die haben irgendwie, die Entwickler haben sich die Mühe gemacht oder halt einen Algorithmus erschaffen, dass halt immer wieder neue Namen regeneriert werden. Jeder Soldat sozusagen hat seinen eigenen Namen und auch teilweise unterschiedliche Klamotten, wie man es hier sieht. Also sind schon immer unterschiedliche Spielfiguren. Nur ist natürlich jetzt diese drei Bedingungen, die ich am Anfang gesagt habe, dass die halt signifikant einmal sein muss für den Spieler, dann muss sie einzigartig sein, trifft halt überhaupt nicht zu. Also die Spielfiguren können alles Gleiche. Man hat keine soziale Beziehung mit ihnen. Also es macht dieses Konzept des Permadeaths, stellt es sehr in Frage irgendwo. Parodiert aber zugleich natürlich auch wieder den ganze Tod im Spiel, weil es halt total durchrationalisiert wird. Also da kann man wieder auch an Alex dran schließen, dass halt Spiele immer auch so ein bisschen schwanken zwischen Rationalität und dann natürlich irgendwie Emotionalität. Und man muss halt dann irgendwie den Mittelweg finden möglicherweise.
Das war Kevin Paulix zu Permadeath in Videospielen. Ihr findet sowohl Alexander Hens als auch Kevin auf unserem Blog pixeldiskurs.de, auf unserer Facebook-Seite, auf unserem Twitter-Kanal, Twitter-Account, auf unserem YouTube-Kanal und was weiß ich nicht alles. Abonniert diesen Podcast, lasst uns Bewertungen da. Wir sind bei iTunes und auf jedem beliebigen Podcast-Service eurer Wahl. Einfach nach Pixeldiskurs suchen oder den RSS-Feed eingeben, den ihr auch auf unserem Blog finden könnt. Zum Abschluss gibt's jetzt noch was auf die Ohren, ein bisschen Musik. Und zwar würde ich das gerne als reguläre Sache machen. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Falls ihr eine Band habt, falls ihr Musiker seid, falls ihr alleine irgendwas macht, unabhängig davon, welches Genre, welcher Stil, das spielt erstmal keine Rolle, und ihr gerne am Ende dieses Podcasts gespielt werden möchtet, dann fühlt euch frei, mir das zuzuschicken. Ihr könnt gerne an simon@pixeldiskurs.de eine E-Mail schreiben. Ansonsten auch immer gerne mich bei Twitter anschreiben, @stephansimond. Und dann kommen wir in Kontakt und bestimmt auch in irgendeiner Form überein. Das Stück dieses Mal ist von der Band Krachwalze. Mit ihrer nagelneuen Platte ist Bambis Mutter auch wirklich tot, wenn niemand ein Foto von ihrer Leiche auf Facebook postet. Und das Stück heißt Friendly Fire. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.
Bitte kaufen Sie bald wieder bei uns ein. Bei Fragen, Anmerkungen, Probleme melden Sie sich bei unserer Service-Hotline. Vielen Dank für den Einkauf.